Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Ja, es geht um das Thema Finanzen. Und ich habe ein ganz besonderes Thema so zusammengelegt. Und zwar 67 Schritte, um innerhalb von 68 Jahren Multimillionär zu werden. Das klingt gut, oder? 67 Schritte, um innerhalb von 68 Jahren Multimillionär zu werden. Nein, das ist natürlich Quatsch. Genau, es geht um das Thema Jesus und Finanzen, aber jetzt nicht auf die Weise, wie ich es gerade formuliert habe. Lass uns noch mal beten. Ich habe übrigens gar keinen Segen hier vorne empfangen. Normalerweise wird immer für mich gebetet. Wie kann ich dann heute überhaupt predigen, wenn ich das... Aber gut, ich bete jetzt. Danke Gott, dass du da bist. Danke Gott. Und ich werde auch an dieses Lied erinnert, das wir vorhin gesungen haben, Reinige mein Herz, dieses Purify my Heart. Und das bete ich Gott, dass dein Wort, dass es heute auch einfach Herzen reinigt, dass es Veränderungen bringt von innen. Und das glaube ich Gott, dass dein Wort diese Macht hat, dass dein Wort diese Fähigkeit hat. Und ich in mir selber, wer bin ich schon? Aber du Gott, dein Wort ist von Ewigkeiten her und es hat die Kraft, wie gesagt, uns zu reinigen, uns zu festigen. Und dafür danke ich dir und ich gebe dir die Ehre, Jesus. Es geht um dich. Amen. Ich heiße Christoph. Ich bin jung und ich habe eine Familie, also eine Frau und zwei Kinder. Ich arbeite momentan bei einer Missionsgesellschaft und bin dort für die Bereiche IT und Gebet zuständig. Ja, auch interessante Kombination. Aber so ist das nun mal. Und ich habe eine Frage an euch so zum Einstieg. Das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Also ihr müsst nicht antworten. Würdet ihr mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, dass wir unser Leben um Dinge herum gestalten und um Dinge herum ordnen, anordnen, planen, die uns wichtig sind? Ich denke, würden wir alle zustimmen. Ja. Und Beispiele hier sind zum Beispiel also Partnerschaft, ja, wenn man irgendwie jemanden kennenlernt und man weiß, das ist wirklich eine ernste Sache und als Christ, man hat dann die Absicht, irgendwie auch zu heiraten und man zieht dann um, zieht irgendwie vielleicht ein paar hundert Kilometer irgendwo hin, um dieser Person nahe zu sein, um die Person einfach besser kennenzulernen. Also das ist ein Bereich, wo man sein Leben um etwas herumgestaltet, was einem wichtig ist oder Karriere, Beruf. Man fängt eine Ausbildung an oder ein Studium, eine Weiterbildung, man zieht dafür um an einen anderen Ort, man investiert Finanzen und Zeit. Auch das ist ein Beispiel dafür, dass man sein Leben um etwas herum plant und gestaltet, was einem wichtig ist. Oder Hobbys. Ich kenne jemanden, der ist ein leidenschaftlicher Kletterer und er ist dann, um seinem Hobby und seiner Leidenschaft nachzugehen, zu klettern, ist er nach Österreich gezogen. Gut, da war auch noch eine Frau im Spiel, also dieser erste Punkt, Partnerschaft. Aber er hat sein Leben so ein Stück weit darum gestaltet und geplant, um Dinge, die ihm wichtig sind. Und diese Dinge, die ich gerade genannt habe, oder auch andere Dinge, die sind einem wichtig, weil sie einem etwas bieten. Ja? Also zum Beispiel die Partnerschaft, die Beziehung, die bietet einem emotionale Erfüllung. Also in der Regel, oder man, ja, würde ich mal sagen, dass das auch emotional, man möchte mit jemandem zusammen sein, man möchte nicht alleine sein, man möchte das Leben teilen. Also die Emotionen sind da auf jeden Fall, stecken da mit drin. Und Karriere, Beruf bietet eine gewisse Sicherheit, ja, die Finanzen, das Einkommen, da ist eine Sicherheit da. Da ist auch vielleicht Status damit verbunden, Ansehen, ja, Versorgung, auch gewisse Annehmlichkeiten. Und die Hobbys, ja, die sind auch, da ist was Emotionales drin, ja. Die erfüllen einen emotional, die geben einem etwas. Und wir ordnen unser Leben um diese Dinge herum, weil sie einen Wert für uns haben, ja. Und dass wir unser Leben um diese Dinge herum ordnen und gestalten und planen, das bedeutet auch, dass wir diesen Dingen ein Stück weit unser Herz geben. Ja, wir richten unser Herz auf diese Dinge aus und geben diesen Dingen einen Teil von unserem Herzen. Und Jesus hat ja was ganz Besonderes gesagt. Er hat es folgendermaßen ausgedrückt. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also in anderen Worten, das, was wir aktuell am wichtigsten finden, ja, was uns aktuell sehr viel bedeutet, darauf richtet sich unser Herz aus. Ja, das, was uns wichtig ist, darauf richtet sich unser Herz aus. Und jetzt sagt vielleicht jemand, ja gut, also so ganz stimmt es nicht, weil mir sind Dinge wichtig, aber mit denen beschäftige ich mich aktuell gar nicht. Ja, oder da gibt es Dinge, die sind mir sehr wichtig oder am wichtigsten, aber die sind momentan gar nicht präsent oder denen gehe ich nicht nach. Aber meine Erfahrung ist, dass letztendlich Dinge, die wir beständig und immer wieder und auch über längere Zeit tun und denen wir nachgehen, die drücken letztendlich auch aus, was uns wirklich wichtig ist. Ja, also es ist nicht nur die Theorie oder das Denken oder die Wünsche, sondern auch unser Handeln drückt letztendlich auch aus, was uns wichtig ist und wo unser Herz ist. Und es gibt verschiedene Bereiche, um die wir unser Leben herum ausrichten können. Ja, manche von diesen Bereichen, manche von diesen Dingen, die können nebeneinander existieren, also Partnerschaft, Hobbys und der Beruf und so weiter. Ja, also das ist ein Stück weit normal. Und wenn wir uns Jesus anschauen, in den Dingen, die er gesagt hat und was er zu Schätzen und zu Beschäftigung gesagt hat und zu dem Herz, worauf man es ausrichten kann, dann gibt es einen Bereich, auf den er eigentlich mehr eingegangen ist als auf alle anderen Bereiche. Ja, und ihr wisst, ich meine, vom Thema, welcher Bereich das ist, ist das Thema Finanzen. Ja, und er hat das in der Regel auf eine ja alarmierende, aufrüttelnde Weise getan. Ja. Also auch eine warnende, alarmierende, warnende Weise. Und in Matthäus 6, Vers 19, am Vers 19, da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Herz ist, das habe ich ja schon vorhin vorgelesen, da wird auch euer Herz sein. Und weiter heißt es dann, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon ist ein aramäisches Wort. Das bedeutet unter anderem Reichtum, Besitz, Geld, Gold. Also ich denke, da steckt ganz viel drin. Und Jesus nennt hier also zwei Bereiche, ja, die für uns Schätze sein können und auf die wir unser Herz ausrichten können. Zwei Bereiche, zwei Dinge, die er hier nennt. Einmal den irdischen Besitz. Ja, darin eingeschlossen ist auch Geld, ja, Gold, irgendwie Währungen und so weiter. Und der andere Bereich ist es, Schätze im Himmel zu sammeln oder Jesus nachzufolgen. Und ich weiß nicht, wo du dich aktuell befindest in deinem Leben, also wenn es darum geht, sein Leben zu gestalten und zu planen und das Leben um Dinge herum zu planen. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus hier etwas anspricht, das ihm sehr wichtig ist. Also das glaube ich. Und weil es Jesus sehr wichtig ist, ist es auch mir wichtig. Ja, das sind Themen, Punkte, die Jesus wichtig sind. Und ich als Nachfolger von Jesus, ich möchte Nachfolger von Jesus sein, ich möchte Jesus ernst nehmen, mir ist es dann dementsprechend auch wichtig. Und Frage ist, warum hat Jesus sich das so extrem ausgedrückt? Also ich finde, er hat sich da schon ja ziemlich radikal ausgedrückt. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass Gott, also der Schöpfer, der Urheber allen Lebens, der schon von jeher, von allen Ewigkeiten her existiert, hat die Menschheit quasi gesehen von Anfang an, von den ersten Menschen an. Ja, ich glaube, das waren Adam und Eva, die er geschaffen hat als erste Menschen. Über Jahrtausende hat er die Menschen gesehen. Er hat sie beobachtet, er hat sie gesehen, er hat sie erlebt und er hat auch die Herausforderungen gesehen oder er hat die Bereiche gesehen, die besonders herausfordernd für sie waren. Ja. Er hat diese Bereiche gesehen und hat dann letztendlich seinen Sohn gesandt, Jesus, um uns auch zu helfen in diesen Bereichen. Ja. Jesus ist gekommen, letztendlich für unsere Sünden zu sterben, aber um uns auch einen Weg zu zeigen, raus aus den Schwierigkeiten und aus den Blockaden. Und ich glaube, dass der Bereich der Finanzen, dass es eben ein Bereich ist, der schon von jeher, also seit Tausenden von Jahren einfach ein konfliktbeladener Bereich ist, sozusagen. Ja. Und Jesus ist eben gekommen, um zu kommunizieren, wie man diese Blockaden ablegen kann und wie man in dieser engen Beziehung und Nachfolge von Gott leben kann. Und in diesem Zusammenhang muss ich auch an ein Gebot denken. Ja. Und zwar ist es das erste Gebot von den 10 Geboten. Kennt jemand die 10 Gebote? Kennt jemand das erste Gebot von den 10 Geboten? Also ich höre ein bisschen... Aber es ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Genau, das ist das erste Gebot. Und hier sieht man also als Idee, also wir sind ja eine Idee Gottes, wir sind Gedanke Gottes, wir sind eine Erfindung Gottes, wir sind Schöpfung Gottes. Wir haben uns nicht selber gemacht. Also ich habe mich nicht selber gemacht. Selbst meine Kinder, ich habe nur was quasi genommen. Also da war was in mir, in meiner Frau, das ist zusammengekommen und da ist ein Kind entstanden. Also ich habe auch meine Kinder nicht aus dem Nichts heraus gemacht. Also ich bin ein geschaffenes Wesen. Ich bin gemacht, ja, von Gott. Und in diesem Gebot wird eben ausgedrückt, dass wie wichtig es ist, dass wir Gott, sein Gottsein nicht absprechen. Ja? Dass wir Gott sein Gottsein nicht absprechen. Gott ist Gott und wir sind dazu aufgefordert, ihm dieses Gottsein nicht abzusprechen oder es zu ignorieren, sondern ihn darin ernst zu nehmen, in dem, wer er ist. Ihn ernst zu nehmen darin, ihn anzuerkennen, ihn zu ehren, ihn wertzuschätzen, ihn nicht zu ignorieren und unser Leben eben an diese Realität, dass er Gott ist, dass er der Einzige, der lebendige Gott ist, daran anzupassen. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir aufgefordert, wir als Schöpfung, wir als gemachte, geschaffene Wesen. Wir sind dazu aufgefordert, unser Leben um ihn herum anzuordnen. Ich glaube, das steckt da drin in diesem, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist Gott und wir sind dazu berufen, ihn Gott sein zu lassen, ja, ihm diese Ehre zu geben als Gott. Und Jesus war sich also bewusst, ja, Jesus war sich bewusst, dass Finanzen eine einschränkende, ja, eine enorm einschränkende und hindernde und blockierende Wirkung haben können in unserer Nachfolge. Ja, Jesus war sich dessen bewusst und er war sich bewusst, dass Finanzen, das Thema Finanzen oder ja, einfach Finanzen, unser Herz wirklich komplett einnehmen können. Ja, das hat das Potenzial, Finanzen, dieses ganze Thema hat das Potenzial, unser Herz komplett einzunehmen. Und ich glaube, dass es nicht nur für die Nachfolge von Jesus gilt, dass Finanzen da eine negative, eine einnehmende Wirkung haben können, sondern dass das auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen so sein kann. Also gerade Partnerschaft, Beziehung oder Ehe. Und ich habe da verschiedene Statistiken gesehen. Da gibt's so Rankings, wenn es um Scheidungsgründe geht. Ja, warum lassen sich Paare scheiden? Und in diesen Statistiken, da gibt's verschiedene. Einmal ist das auf Platz 1, dann das. Aber es wird eben in diesen Statistiken auch klar, dass Finanzen eben auch ein ganz ein großer Faktor sein kann, wenn es letztendlich um eine Trennung geht. Ja, weil ich meine, das ist ein vielschichtiges Thema. Das können verschiedene Gründe sein, letztendlich im Detail, die dann dazu führen. Ja, sei es, dass ein Paar hat irgendwie ein Haus gekauft oder gebaut, ist hochverschuldet und dann gibt's irgendwie Stress bei der Arbeit oder irgendwas und ist eine Anspannung da. Oder der Managementstil sozusagen, wenn es um Finanzen geht, ist einfach ein ganz anderer. Also da gibt's verschiedene Gründe, aber auch hier so im Weltlichen kann man sagen oder in dem Miteinander ist ein Konfliktpotenzial da und das sogar so weit gehen kann, dass Menschen, dass Paare sich trennen. An einer anderen Stelle hat Jesus davon so gesprochen, ja, von Besitz und Finanzen und all diesen Themen. In Markus 4, am Vers 18, da heißt es, und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Und ich finde, diese Worte klingen auch wieder so ein bisschen extrem oder herausfordernd oder irgendwie so rüttelnd. Doch lass uns auch hier wieder dran denken, die Dinge, die Jesus gesagt hat, die hat er aus einem Herz heraus gesagt, das Menschen helfen wollte. Ja, Jesus ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu befreien, um zu retten, um zu heilen und zu helfen. Und aus diesem Herz heraus hat Jesus diese Dinge gesagt. Und er hat Dinge gesagt, damit wir in mehr Freiheit hineinkommen können, damit wir rauskommen können aus Unterdrückung, aus irgendeinem Joch, aus Gefangenschaft, aus Blockaden. Da heraus hat Jesus Dinge gesagt. Und Jesus bringt hier zum Ausdruck, dass Reichtum, ja, also einfach viel zu haben an materiellen Gütern, an Geld und so weiter, dass damit ein gewisser Betrug oder eine Täuschung einhergehen kann. Ja. Und dass der Wunsch, das ständige Verlangen nach Dingen, nach neuen Dingen, neue Dinge zu haben, dass das uns unfruchtbar, also geistlich unfruchtbar machen kann. Ja. Also geistlich impotent, könnte man sagen, ja, um so ein bisschen krasse Formulierung zu benutzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte geistlich nicht zeugungsunfähig sein. Ja, ich möchte geistlich zeugungsfähig sein, geistlich potent sozusagen und nicht geistlich impotent. Und ja, wie kann das gelingen? Ja, also Jesus nutzt ja so diese starken Worte und Gleichnisse und haut da sozusagen richtig rein, also auf eine gute Weise. Und wie kann das gelingen, ja, dass wir geistlich fruchtbar sind? Und in dem Gleichnis ist ja ein Stück weit eine Erklärung. Und da heißt es eben, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, ja, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, wenn wir die Dinge, die Gott sagt, die er durch Jesus gesagt hat, die er uns ganz persönlich sagt, ganz lebendig, wenn wir diese Dinge ernst nehmen und daran festhalten. Und ich glaube, ja, das ist so. Aber da steckt auch noch, oder da gehört auch noch was Tieferes, was Grundlegenderes dazu. Ja, wenn es darum geht, dass wir fruchtbar sind, dass wir geistlich Frucht bringen. Und zwei Gleichnisse, die helfen uns dabei, das zu verstehen. Die lese ich jetzt vor. Also heute sind einige Bibelstellen dran. Also ich teile das Wort hier aus wie bei einem Buffet oder wie bei ein Bouquet von Bibelstellen, ja, die ihr heute bekommt in all ihrer Schönheit. Das Wort Gottes wird verteilt. Genau, in Matthäus 13, Vers 44, da heißt es: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also hier geht es um jemanden, in diesem Gleichnis geht es darum, jemand macht seinen Besitz sozusagen zu Geld, ja, verkauft alles, macht seinen Besitz zu Geld und gibt dann dieses Geld und alles, was er hat, gibt er für das Reich Gottes, gibt er in das Reich Gottes hinein. Also da geht es auch um jemanden, der quasi Stück für Stück sein Herz, sein Leben Gott gibt. Ja? Er gibt immer mehr weg und gibt damit Gott immer mehr von seinem Herzen. Und weiter heißt es dann, Jesus sprach zu ihm, also das ist in Matthäus 19, Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? Also hier spricht er zu jemandem, der Jesus nachfolgen wollte. Ja, der Jesus nachfolgen wollte. Und Jesus sagt ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ja, also Jesus bringt hier nochmal klar zum Ausdruck, dass ihm wirklich ernst damit ist. Ja, das sind jetzt nicht nur Gleichnisse, die ich davor vorgelesen habe, sondern in so einem realen, so einem echten Austausch mit jemandem ist er tatsächlich so dreist, ja, und sagt diese Person, diesem reichen jungen Mann, gib alles weg. Ja, würden wir wahrscheinlich heute nicht machen. Und ich weiß nicht, wer von euch so mutig wäre, das jemandem zu sagen. Also klar, Jesus wusste auch, was er sagt. Das war jetzt nicht einfach so dahin gesagt, aber auch schon besonders. Und ich weiß, dass es unter Missionaren, also ich arbeite ja für eine Missionsgesellschaft und wir hatten uns mal in der Pause so ein bisschen unterhalten. Und ich bin ja noch nicht so lange auf der Welt, aber von denen, die etwas länger auf der Welt sind, habe ich gehört, dass es unter den evangelikalen Christen gab es vor Jahrzehnten so eine Art Trend, kann man sagen, so eine Bewegung, wo Leute tatsächlich so weit gegangen sind, also Christen, Familien, dass sie ihre Häuser, dass sie ihren Besitz, dass sie diese Dinge verkauft haben und das Geld, den Erlös in die Mission gegeben haben. Ja. Und wenn wir in der Apostelgeschichte, wenn wir da reinschauen, da sehen wir auch, da können wir lesen von einer Zeit, da war auch eine gewisse Verfolgung, wo Menschen ihre Häuser und ihren Besitz verkauft haben und das Geld den Aposteln gegeben haben, damit die dieses Geld eben verteilen konnten, damit Leute zu essen haben konnten und einfach das Reich Gottes so unterstützt wurde. Jetzt ist so die Frage, die ich mir stelle oder die ihr euch vielleicht stellt. Ist das allgemeingültig, ja, oder ist das jetzt eine Anordnung von Gott? Ja, muss man das machen? Und wenn das so ist, sind wir dann hier alle so irgendwie widerspenstige, rebellisches Geschlecht, die von Gott zurückhalten. Genau. Und hier möchte ich mir nochmal Bibelstellen anschauen. Und die bringen da, glaube ich, so ein bisschen Licht hinein oder Balance. In Lukas 8, Vers 38, da heißt es: Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, also da war jemand, der war besessen von Dämonen, ja, also Dämonen gibt es, nicht nur bei irgendwelchen Filmen bei Amazon oder so, sondern die gibt es tatsächlich. Und jemand hatte mit denen zu tun. Und das nicht zu knapp sozusagen. Und er wurde dann befreit von diesen Dämonen. Und ich kann mir vorstellen, dass er einfach mit Verwirrung und Schmerzen und verschiedenen Sachen zu kämpfen hatte. Und er wurde dann frei. Und es ist nicht verwunderlich, er wollte dann einfach bei Jesus bleiben. Ja, so, okay, ich habe jetzt hier jahrelang Probleme gehabt, ich bin jetzt frei. Dieser Jesus hat mich befreit. Jesus, ich würde gerne bei dir bleiben. Ja, ich würde dir gerne nachfolgen, was ja gut klingt. Und dann heißt es aber, der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Also er hatte offensichtlich auch ein Haus. Ja, also Jesus hätte ihm sagen können, okay, klingt gut, aber erstmal, so wie diesem reichen jungen Mann, verkauf dein Haus, ja, dann kannst du mir nachfolgen. Aber nee, Jesus sagt jetzt in dem Fall, sagt er was anderes. Er sagt, geh zurück, kehre zurück in dein Haus und erzähl anderen von dem, was ich für dich getan habe. Und im Timotheusbrief schreibt Paulus seinem so geistlichen Sohn, könnte man sagen, schreibt er in Kapitel 6, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Jetzt könnte man sich fragen, okay, warum einmal so und dann so? Davor hieß es, verkauf alles, ja, und dann folge mir nach. Und dann heißt es hier, geh zurück in dein Haus. Oder hier diese reichen Leute, da sieht man auch keine Aufforderung. Paulus schreibt jetzt nicht dem Timotheus, hey, du sollst sicher gehen, dass die auch wirklich alle ihre Häuser verkaufen, wenn sie wirklich mit Jesus unterwegs sein wollen, sondern er betont lediglich, dass sie eben auch großzügig sein sollen, dass sie freigebig sein sollen. Ja. Und ich glaube, dass es in Bezug auf Finanzen ist es auch ähnlich wie mit der Nachfolge. Ja, es ging ja in diesem Gleichnis oder in dieser Situation davor ging es ja auch um die Nachfolge. Und es ist ähnlich wie mit der Nachfolge, wo die einen berufen sind, ja, ihren Heimatort zu verlassen, in die Mission zu gehen, und andere sind dazu berufen, zu bleiben, wo sie sind. Ja. Und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, und das kommen wir wieder zurück zu dem Anfang dieser Predigt, ist, es geht dabei um das Herz. Ja, es geht um das Herz, um das Innere, um unser Herz, um unsere, diese Entscheidungszentrale, das tief in unserem Innern. Es geht um unser Herz. Und es geht nicht um einen bestimmten Betrag, ja, also okay, dieser Betrag oder dieses und jenes, sondern es geht um unsere Einstellung, es geht um unser Herz und auch um die Frage, wo ist dein wirklicher Schatz? Ja, wo ist dein Schatz? Wo ist dein wirklicher Schatz? Wo ist das, was dir am wichtigsten ist im Leben? Und wo herum hast du dein Leben angeordnet oder gestaltet? Worauf baut dein Leben? Ja, wo hast du es herum gebaut sozusagen? Das ist eine ganz wichtige Frage, eine essentielle Frage. Und wer ist dir am wichtigsten? Ja, ist es Gott oder ist es immer mehr zu haben? Ist es in erster Linie deine Karriere? Und das sind auch alles Fragen, die kann eigentlich nur jeder für sich selber beantworten, wenn er es zulässt, wenn er es möchte. Ja, diese Fragen kann ich nicht beantworten, die kann nur jeder für sich beantworten. Jeder kann selber sein Herz ein Stück weit prüfen. Das sind Herzensfragen. Ja, wo stehe ich da? Wer ist die Nummer eins in meinem Leben? Wer ist Gott in meinem Leben? Wer ist das? Und wenn wir da auf unser Herz achten, ja, wenn wir da Gott diesen ersten Platz geben in unserem Herzen, in all diesen Dingen, dann glaube ich, das ist die Grundlage, um wirklich fruchtbar zu sein. Ja, um fruchtbar zu sein in den Augen Gottes, ja, muss man auch betonen. Man kann ja viel Frucht bringen. Die Welt ist ja auch voll von Frucht in vielerlei Hinsicht. Es ist ja nicht so, dass Leute untätig sind oder fruchtlos. Aber so diese Frucht, die bleibt, Frucht, was auch Frucht ist in den Augen Gottes, das braucht auch einfach ihn, ja, ihn als den Urheber. Und was natürlich auch dazu gehört, ist auch ein Vertrauen. Ja, ich meine, wir machen Gott zu Nummer eins und da gehört ja auch ein Vertrauen dazu und Loslassen. Dass wir loslassen und dass wir einfach alles auf Gott werfen, dass wir ihm vertrauen. Und ich weiß, bei diesem Thema Finanzen, also wenn man sich so umschaut auf YouTube und sonst wie, da wird viel über Verwalterschaft gesprochen, wie man mit Finanzen richtig umgeht. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ja, das würde einfach den Rahmen sprengen. Ja, also dieses, wir brauchen ja alle Geld irgendwie im Alltag, um Essen zu kaufen, um irgendwie zu wohnen, zu leben und so weiter. Und das hat auch die Frage, wie gehen wir mit dem Geld um? Und ich habe die Überzeugung, letztendlich ist alles, was wir haben, ist uns anvertraut. Also diese Dinge gehören uns nicht, sondern wir sind quasi hier auf dieser Erde und dürfen hier Ressourcen nutzen, dürfen einfach diese Erde gestalten, aber letztendlich gehören die Dinge Gott. Ja, und wir sind demnach einfach Verwalter von dieser Erde, von diesen Ressourcen, von Geld und all diesen Dingen. Aber der Besitzer ist eigentlich Gott. Und da könnte man viel dazu sagen. Ich empfehle da einen Pastor aus Amerika, Robert Morris. Wir sind mal in der Themenkleingruppe, sind wir ein Buch durchgegangen von ihm. Der hat da auch auf YouTube ganz viele Predigten oder auch verschiedene Bücher. Genau, Verwalterschaft von Finanzen. Und noch so eine Hilfestellung. Ja, ich habe so überlegt, okay, wie kann man gucken, wo man so in seinem Herzen steht? Ja, wie kann man so eine Bestandsaufnahme machen, wo man gerade steht mit seinem Herzen? Und was ich sehe in der Bibel ist, dass es immer und immer wieder sehe ich, dass es Gott um die Menschen geht. Also jetzt nicht nur um einen Menschen, sondern um die Menschen, um alle Menschen. Ja, es geht Gott um alle Menschen. Und manche würden sagen, ja, nee, Gott will einfach nur, dass es mir irgendwie gut geht und Gott ist ja, Gott will einfach mein Bestes, Gott will, dass ich ein richtig geniales Leben habe und mein Leben genieße jeden Moment und es mir einfach gut geht. Und ich glaube, da ist auch Wahrheit drin, ja, Gott will, dass es uns gut geht, aber Gott hat auch andere Menschen im Blick. Ja, Gott will auch, dass es den Menschen um uns herum gut geht und er möchte auch uns dazu benutzen, um anderen Gutes zu tun. Das ist einfach sein Wesen, das ist sein Charakter, das ist zu geben, auszuteilen, zu verteilen und nicht nur für sich zu behalten. Ja. Und so, wenn in der Lebensplanung, ja, wenn man so ein bisschen in sich geht und dann so seine Lebensplanung anguckt, sein Leben, und wenn in dieser Lebensplanung und diesem Leben dieses für andere nicht vorkommt, dann glaube ich, ist so eine gewisse Schieflage da. Dann ist irgendwie was außer, also nicht so im richtigen Gleichgewicht. Ja, also das kann auf jeden Fall ein Indiz sein. Ja, wenn man guckt, okay, wie gestalte ich so mein Leben? Kommt da andere drin vor oder dreht sich alles nur um mich? Dann kann man das Ganze mal vor Gott bringen. Und das wäre sogar so, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden. Ja? Also wenn wir alle, Jesus wäre jetzt hier, ich meine, er ist hier, aber wäre sichtbar hier und sind alles, jeder liebt Jesus, wir sind geheilt, wir sind befreit, wir sind errettet, wir sind im Himmel und die Engel singen und so weiter. Auch da wären wir dazu berufen, einander zu lieben. Ja? Also die Bibel sagt auch, es bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese Dinge bleiben einfach. Also die Liebe bleibt auch im Himmel. Also ich glaube nicht, dass es im Himmel ist, so sein wird, dass man sich einfach Millionen Jahre auf seiner Wolke verzieht mit seiner Gitarre und keine Ahnung, sondern da ist auch ein Miteinander da. Ja, da ist ein Miteinander. Ja, also Gott ist Liebe und diese Liebe drückt sich aus. Und selbst in einer perfekten Welt wäre es so, dass wir dazu berufen sind zu lieben. Und dann wie viel mehr in einer unperfekten Welt, ja, weil wem es doch nicht aufgefallen ist, wir leben in einer unperfekten Welt, in einer gefallenen Welt und das sind auch ja geistliche Dinge am Wirken, ja, auch wenn man sie vielleicht nicht so sieht, aber der Teufel und so weiter hat einfach Autorität auf dieser Welt und die Sünde ist wie so ein Geschwür, könnte man sagen, das sich einfach durchfrisst und das einfach Nationen und Personen und so weiter zerstört. Und der Feind möchte einfach auch Leute mit sich reißen. Ja, also ich glaube, die Bibel spricht von einem Gericht, spricht von einem ewigen Gericht. Jesus spricht immer wieder von der Hölle, von dem Sheol, von Gehenna und so weiter. Also er spricht von auch letztendlich einem Tag, wo wir uns verantworten müssen vor Gott und wo Leute, die sich gegen Gott gewandt haben, die sich Gott nicht geöffnet haben, wo die getrennt sein werden von Gott. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, Menschen zu helfen, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen Gutes zu tun, um möglichst viele Menschen eben mitzunehmen, ja, mitzunehmen in unsere ewige Bestimmung, in diese Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus. Genau. Und wir leben in dieser gefallenen Welt. Und wenn es in dieser perfekten Welt, wenn wir da dazu berufen sind zu lieben, dann wie viel mehr in dieser gefallenen Welt, wo die Zeit auch ein Stück weit, die Uhr tickt. Ja. Und persönlich, also ich bin Gott dankbar, dass ich eigentlich relativ früh auch in meinem Leben als Christ, habe ich da so gewisse Weichen gelegt. Ja, ich war auch damals, ich habe das Abi gemacht und war jetzt nicht irgendwie so verstrickt in Karriere und so weiter, wo ich dann, oh, jetzt muss ich hier ganz viel aufgeben. Also das war da nicht so. Aber es gab schon auch Dinge, die ich losgelassen habe. Ja. Ich habe damals geschrieben, also habe mich da versucht und bei allen möglichen Wettbewerben teilgenommen zum Schreiben und habe dann auch einen Preis gewonnen und war auf der Buchmesse, Frankfurter Buchmesse, und habe dann irgendwie mit so einem bekannten Verlag gesprochen. Das war dann so, wow, das ist jetzt meine Zukunft. Aber ich wusste letztendlich, und das war auch, bevor ich Jesus richtig mein Leben gegeben hatte, und ich wusste eigentlich, was mich da motiviert in dem Ganzen, was mich da lenkt, das ist auch ein gewisser Stolz, ein Geltungsbedürfnis, auch eine Geltungssucht, könnte man schon fast sagen, die da war. Und ich habe die Sachen losgelassen, ja, in meiner Nachfolge zu Jesus. Ich habe letztendlich alles hingelegt auf den Altar, ja, so wie meinen Erstgeborenen oder was auch immer, alles hingelegt und gesagt, Gott, du hast was Besseres und ich möchte dir nachfolgen. Und das ist jetzt meine Biografie, ja, wo ich Sachen hingelegt habe. Es ist jetzt bei jedem unterschiedlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ja, sein Leben hinzulegen und ja, einfach Gott sein Herz ganz zu geben. Und ich weiß auch, dass wir uns da manchmal so ein bisschen täuschen können. Ja, denn wenn ich so richtig in mich gehe und ehrlich bin mit mir, dann weiß ich auch, wenn Gott wirklich eine Rolle spielt in meiner Planung, in meinem Planen, in meinem Gestalten, in meinem Leben, in meinem Handeln, und ich weiß, wenn er nur eine kleine Rolle spielt oder gar keine Rolle. Ja, also wenn ich ehrlich bin mit mir selber, dann weiß ich das, dann spüre ich das. Ob Gott der Mittelpunkt ist meines Lebens, ob ich ihn mit einbeziehe in Dinge oder ob ich einfach nur meine Sache mache. Ja. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit uns, dann spüren wir das auch, dann können wir das feststellen. Ja. Aber wir können jederzeit unser Leben, unser Herz, wir können es ihm jederzeit geben und uns neu ausrichten, ja, jeden Tag neu. Und um das ein bisschen positiv zu sehen, ja, ich habe so drüber nachgedacht, welchen Unterschied das machen könnte, wenn wir unser Leben, wenn wir unsere Lebensgestaltung, unsere Lebensführung und alles, wenn wir das durch die Brille Gottes sehen würden, ja. Also gut, Gott trägt keine Brille, aber ich verstehe, was ich meine, ja. Wenn wir einfach Gott in diese Dinge mit einbeziehen würden, ja, wenn wir unsere Entscheidungen, auch große Entscheidungen und alles, wenn wir da Gott mit einbeziehen würden. Und auch im Alltag, ja, wenn wir Gott mit reinnehmen in alles und Gott fragen, Gott, was ist heute dran? Was hast du vor? Und da kann auch so viel Abenteuer und so viel Spaß und Spannung und so viel Schönes drin sein, wenn man Gott nachfolgt und im Glauben lebt und erlebt, wie man lässt was los und man bekommt dann das Gleiche oder noch mehr zurück. Und ja, das lohnt sich einfach. Ich könnte noch viel dazu sagen, aber eine Bibelstelle ist die vorletzte Bibelstelle. Es kommt dann noch eine zum Abschluss. 2. Chronik 16, Vers 9, da heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, also die Augen Gottes oder der Geist Gottes, der geht hier so durch die Reihen, ja, der geht durch die Erde und guckt nach Menschen, deren Herz offen ist für ihn, ja, wo das Herz nicht eingenommen ist mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern deren Herz offen ist. Und er klopft dann an und er zieht diese Menschen und er sagt, ja, ich möchte dich leiten, ich habe was Großartiges für dich. Ja. Und ich glaube auch, dass wir, ich habe jetzt, es ging ja jetzt viel um aufgeben und hingeben und loslassen und so weiter. Und das ist so, ja, dann schreit das Fleisch vielleicht, ja, oder ich weiß nicht, wie es euch geht. So, nein, meins, das ist meins, meins, wie ein kleines Kind, ja, das seine Spielsachen nicht loslassen will, ist meins, ja. Aber da ist auch ein Segen darin, ja, wenn wir diese Dinge loslassen. Es geht jetzt nicht nur um Leiden und so, zähneknirschend irgendwie durchs Leben robben und irgendwie gerade es irgendwie schaffen, sondern da ist auch ein Segen drin, ja, wenn wir diese Dinge loslassen. Und ich habe damals diese mit dem Schreiben und so, ich habe das losgelassen, aber Gott hat dann andere Türen geöffnet. Ja, ich habe mit Mitte oder Ende 20 habe ich eine Bibelschule geleitet, was ich mir nie hätte vorstellen können und auch gar nicht geplant hatte und gar kein großes Verlangen danach hatte. Aber ich habe eine Sache losgelassen und Gott hat auf einer anderen Seite eine Tür geöffnet und hat mir Gunst gegeben. Und ich glaube, dass Gott das auch so macht. Und wenn wir Häuser, die Bibel, also Jesus sagt doch, wenn wir Dinge loslassen in diesem Leben um des Reiches Gottes willen, dann werden wir sie sogar in diesem Leben wiedererlangen. Also es ist nicht so, dass Gott ein Räuber ist und uns einfach berauben will und Sachen wegnehmen will, sondern er möchte uns segnen, aber er will auch, dass unser Herz ihm ganz gehört, dass wir unser Herz ihm ganz hingeben, ja, dass wir ihm gehören und nicht irgendwelchen anderen Sachen. Wenn wir das tun, wenn wir ihm dann nachfolgen, dann ist in dieser Nachfolge ist auch Zufriedenheit. Ja, da ist auch eine Erfüllung, die man in seinem Suchen und Überlegen, ja, was mache ich jetzt an Projekten, die man darin nur so, ja, schon auch finden kann. Aber ich glaube, eine echte Zufriedenheit kann man wirklich darin finden, wenn man Jesus nachfolgt. Jesus hat von sich gesagt, es ist meine Speise, ja, also das, was mich ernährt, was mich ausfüllt, ist es, den Willen Gottes zu tun. Das ist meine Speise. Das hat Jesus von sich gesagt. Ich habe eine Speise, von der ich nicht wüsste, es ist den Willen Gottes zu tun. Das, wozu mein Vater mich gesandt hat. Und da ist eine Erfüllung, da ist eine Zufriedenheit, da ist was uns andere Dinge nicht geben können. Und jetzt die letzte Bibelstelle. Bekannte Bibelstelle ist vielleicht auch so ein Lieblingsvers von manchen hier. Matthäus 6,33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und der Kontext, genau, also ich bin dann auch fertig, ich bete dann noch. Der Kontext hier ist, dass Menschen sich Sorgen machen, ja, um ihr Einkommen, um ihr Leben. Was werde ich anziehen? Wie werde ich mich irgendwie ernähren können? Wie wird das alles sein? Und Jesus sagt, hey, trachtet viel mehr, also zuerst und viel mehr, also ein Superlativ steckt da drin, viel, viel mehr als diese ganzen Sorgen und diese Dinge, beschäftige dich mit dem Reich Gottes, trachte nach dem Reich Gottes, und wenn du das machst, wenn du dich damit beschäftigst, wenn das an erster Stelle für dich steht, ich werde dich versorgen, ja, ich werde dich versorgen. Ist jetzt vielleicht kein Luxus garantiert, weiß ich nicht, aber ich werde dich versorgen, ich werde mich um dich kümmern und ich werde dich auf eine gewisse Weise erfüllen, wie es andere Dinge eben nicht können. Und damit möchte ich das abschließen, aber ich möchte auch noch beten, ja, beten und dann können wir noch singen. Ja, ich danke dir, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du gut bist, dass es einfach cool mit uns meinst und dass es sich so lohnt, auf dich einzugehen und auf dein Wort. Und ich danke dir, Gott, dass ich deine Worte aussprechen durfte. Und ich glaube, dass diese Worte lebendig sind und dass sie wirksam sind und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und dass sie auch in uns, in unseren Herzen, dass sie Dinge neu anordnen werden, dass sie Dinge ans Licht bringen werden und dass dieses Wort auch in den kommenden Stunden und Tagen und sogar Wochen mit uns mitgehen wird, uns begleiten wird, zu uns sprechen wird und uns helfen wird, wirklich unser Leben zu justieren und unser Leben, ja, dir ganz hinzugeben und uns richtig zu ordnen. Dafür danke ich dir und ich gebe dir auch die Ehre, Jesus, für das, was du getan hast, dass du dich hingegeben hast, damit wir dieses Leben leben können. Ich musste ganz am Anfang, das fällt mir jetzt noch ein, ich habe so gebetet, so Gott, hast du irgendwie einen Eindruck oder so für irgendjemanden? Und da kam auch so der Gedanke, dass manche sich verdammen, ja, also so anklagen in Bezug auf Finanzen, weil du da irgendwie Fehler gemacht hast oder du meinst, Fehler gemacht zu haben, falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Und ich glaube, dass Gott dir da auch zusprechen möchte, dass sein Blut und das, was er getan hat für dich durch Jesus, dass das genügt, dass das auch, das bedeckt diese Fehler. Und dass Gott dich ermutigt, dass du diese Dinge loslässt und dich einfach neu auf ihn einlässt. Ja, diese Fehler, die du gemacht hast, die sind in der Vergangenheit. Und so danke ich dir, Gott, auch in dieser Hingabe, in dieser Nachfolge, dass wir jeden Tag neu, wir können neu anfangen, wir können jetzt sagen, ja Gott, hilf mir dabei, mein Herz dir hinzugeben. Und Gott wird es ernst nehmen, der Heilige Geist wird es ernst nehmen und er wird uns dabei helfen, einfach Gott mit ganzem Herzen und mit Hingabe zu folgen.